Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tilo Jan.
Darüber informieren. Nein, es tun. Auf gar keinen Fall. So sieht vereinfacht die Diskussion rund um das Thema Abtreibung bei uns in Deutschland momentan aus. Schwangerschaftsabbruch ist strafbar, das Werben dafür auch. Die Rechtslage, die wird gerade rauf und runter diskutiert. Die Parteien ringen da um die richtige Haltung. Wir drücken heute die Stopptaste und sprechen mit Laura Dornheim, die ihre Schwangerschaft vor 2,5 Jahren abgebrochen hat. Und Laura ist ordentlich sauer.
Es macht mich so unfassbar wütend, dass Schwangerschaftsabbruch im gleichen Gesetz geregelt ist wie Mord und Totschlag.
Nämlich im Strafgesetzbuch, wer sie damals beeinflusst hat und wie viele Steine ihr in den Weg gelegt wurden, das hört ihr gleich hier. Außerdem sprechen wir an diesem Dienstag über eine Nachricht, die viele gefreut hat. Die Essener Tafel nimmt nämlich wieder Menschen ohne deutschen Pass auf. Mit dem Stopp hat die Tafel ja eine Debatte über Armut und Diskriminierung ausgelöst. Ihr erfahrt jetzt, was da neu geregelt wird. Und wir müssen heute auch über Riley sprechen. Ja, denn Riley ist nämlich ein Hundewelpe. Und Riley hat eine unfassbar gute Nase und soll jetzt im Museum of Fine Arts in Boston dabei helfen, Motten, Holzwürmer und Pilzsporen zu entdecken.
Hunde können bis auf Molekularebene erschnüffeln,
sagt der Berliner Hundetrainer Markus Bayer. Das alles hört ihr jetzt in der Podcast-Ausgabe zum Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Im Januar hat die Essener Tafel entschieden, dass sie keine Ausländer mehr als Neukunden bei ihren Essensausgaben zulässt, und sie hat damit eine richtige Debatte ausgelöst über Armut in Deutschland. Jetzt, 3 Monate später, hat die Tafel in Essen diesen sogenannten Ausländerstopp wieder aufgehoben. Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion hat sich das für uns angeschaut. Franziska, ist es jetzt eine Überraschung?
Nee. Das ist keine Überraschung, denn die Essener Tafel, die hat ja schon im Januar, als sie gesagt hat, dass sie keine ausländischen Neukunden mehr aufnimmt, erklärt, dass dieser Stopp zeitlich begrenzt ist. Also jetzt wissen wir, auf 3 Monate. Damals hat sie diesen Schritt damit begründet, dass dort inzwischen 3/4 der Bedürftigen Ausländer gewesen sein sollen und sich vor allem ältere Menschen und alleinerziehende Mütter von den oft männlichen Migranten in der Warteschlange abgeschreckt gefühlt hätten. Also die sind offenbar nicht mehr gekommen und wurden deswegen auch nicht mehr versorgt.
Okay, das scheint sich dann wohl geändert zu haben, ne? Es ging ja wohl darum, dass keine weiteren Migranten mehr zugelassen wurden.
Ja, also der Vorsitzende des Vorstandes der Essener Tafel, Jörg Sator, der sagt, dass der Anteil an Ausländern bei der Lebensmittelausgabe inzwischen deutlich gesunken ist. Und ihm zufolge ist inzwischen das Verhältnis zwischen Deutschen und Nichtdeutschen wieder ausgewogen ausgeglichen.
Wie will man denn verhindern, dass sowas in Zukunft nicht mehr passiert dort?
In Essen gab es einen runden Tisch, der hat sich konstituiert, als diese ganze Debatte eben losging. An diesem runden Tisch sind mehrere gemeinnützige Organisationen beteiligt und die haben einen Plan entworfen. Und dieser Plan sieht vor, wenn es Engpässe bei der Lebensmittel- und Essensausgabe gibt, dann werden Alleinerziehende, Familien mit minderjährigen Kindern, Rentner und Schwerbehinderte bevorzugt aufgenommen, und zwar unabhängig von der Nationalität.
Das sind also die Neuregelungen, und diese neuen Regelungen, die gelten ab sofort?
Nee, in Kraft tritt sie nächste Woche Mittwoch, und zwar für die 11 Außenstellen der Essener Tafel. Mittwoch deshalb, weil man sich in Essen immer nur einmal in der Woche für die Tafel neu anmelden kann, und das ist eben immer mittwochs, und morgen ist ja Mittwoch, aber das wäre einfach zu kurzfristig.
Okay, und dieser neue Plan, ist der denn Vorbild für andere Tafeln in Deutschland?
Also bisher hat man noch nichts davon gehört, aber andere Tafeln haben teilweise ähnliche Probleme. Insgesamt gibt es in Deutschland ja mehr als 930 Tafeln, und die verteilen Nahrungsmittel an rund 1,5 Millionen Bedürftige. Und die meisten Empfänger sind Erwachsene, aber die Zahl von Rentnern und Kindern, die so arm sind, dass sie zu den Tafeln kommen, die ist in der Zwischenzeit auch stark gestiegen.
Vor 3 Monaten hat die Essener Tafel eine Diskussion über Armut in Deutschland ausgelöst. Sie hatte beschlossen, dass sich keine weiteren Ausländer für die Ausgabe der Tafel anmelden dürfen. Dieser Stopp, der wurde jetzt wieder aufgehoben. Mittwoch nächster Woche kann man sich wieder anmelden. Informationen dazu waren das von Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn wir übers Universum sprechen, ist eine Sache immer ziemlich schwierig für uns, nämlich die Sache mit der Entfernung. Ab wann sagt man eigentlich, irgendwas ist weit weg von uns da oben? Vielleicht ab einem Lichtjahr, das wären dann so rund 1.000 Milliarden Kilometer. Boah, das ist schon ordentlich weit. Aber was sagt man bitte schön bei 9,3 Milliarden Lichtjahren? So weit entfernt von uns ist nämlich ein Stern, den Forscher jetzt mit dem Weltraumteleskop Hubble entdeckt haben. Und sie sagen, sie kennen bisher keinen Stern, der noch weiter weg ist. Sprechen wir darüber mit dem Astrophysiker Michael Büker. Grüß dich, Michael.
Hallo.
Ist diese Entdeckung was Besonderes, außer dass der Stern halt eben weit weg ist?
Ja, man hat in so einer großen Entfernung noch nie einen einzelnen Stern beobachtet. Die hängen zusammen in großen Gruppen, das sind dann Galaxien oder Sternhaufen. Aber dass man wirklich einen einzelnen Stern sieht, der in dieser gigantischen Entfernung von uns liegt, das ist was Besonderes, und zwar insbesondere deshalb, weil eine große Entfernung im Universum bedeutet, dass wir auch sehen, wie etwas vor sehr langer Zeit war. Und in diesem Fall bedeutet das, dass wir uns den Stern angucken können, wie er vor Milliarden Jahren aussah. Und das sagt uns was übers frühe Universum, und das ist immer besonders spannend. Das ist wie, wenn man irgendwann Kinderfotos von den Großeltern findet, von denen man gar nicht wusste, dass es die gab.
Wie sieht denn Icarus aus? Also die Forscher, die sagen ja, also so heißt dieser Stern Icarus, ist ein blauer Überriese. Was heißt das denn?
Ja, blau und Überriese, da steckt schon drin einmal die Farbe, nämlich blau leuchtet seine Oberfläche, und Überriese bedeutet, dass er sehr groß ist. Im Allgemeinen hängt bei Sternen nämlich die Farbe, in der ihr Licht erscheint, und ihre Größe zusammen. Die kleinen Sterne haben rotes Licht und die sehr schweren Sterne haben ein blaues Licht. Und bei diesem hat man nun das Licht auch noch genau untersucht und hat festgestellt, dass der Fingerabdruck des Lichts, sozusagen das sogenannte Spektrum, genau mit dem übereinstimmt, was man von solchen blauen Überriesen erwartet, wie wir sie heute kennen. Und das ist schon mal sehr wertvoll für die Forscher, denn Sterne haben sich vor etlichen Milliarden Jahren genauso verhalten wie heute. Das ist schon mal sehr interessant.
Also blau und groß und ganz schön weit weg. Wie findet man eigentlich so einen weit entfernten Stern? Sucht man da wirklich systematisch jeden Winkel des Universums mit dem Teleskop ab?
Also tatsächlich werden sehr viele Winkel immer nacheinander angeschaut, aber die Forscher hier wussten nicht, dass sie auf der Suche sind nach einem einzelnen Stern in so einer wahnsinnigen Entfernung. Die haben sich ein Gebiet des Himmels angeschaut, wo sie ein Bild von einem explodierenden Stern, einer sogenannten Supernova, genauer untersuchen wollten. Und weil davon mehrere Bilder im Abstand von einigen Jahren aufgenommen wurden, ist ihnen knapp daneben tatsächlich, quasi auf demselben Foto in der anderen Ecke, aufgefallen, dass sich da was verändert hat. Und da klingeln bei Astronomen alle Alarmglocken. Da sagen sie dann nämlich, wenn sich da was verändert hat, dann ist das interessant. Und das war in diesem Fall eben die Region um diese große Gravitationslinse, die da angeschaut wurde.
Gravitationslinse, was ist denn das?
Eine Gravitationslinse ist ein Gebiet, in dem sehr viel Materie und auch dunkle Materie auf einem Ort ist, und dabei wird der Raum gekrümmt. Das ist was Albert Einstein zum ersten Mal beschrieben hat in seiner allgemeinen Relativitätstheorie. Und diese Raumkrümmung sorgt dafür, dass man eine bestimmte Region im All vergrößert sehen kann, als würde eine Lupe im All hängen, die aber nicht tatsächlich optisch aus Glas funktioniert, sondern indem sie den Raum verzerrt und dadurch das Licht einen anderen Weg nimmt als normalerweise. Und in so einer Gravitationslinse hat man eben zufällig diesen Icarus-Stern gesehen.
Hinter Icarus ist da noch was? Können wir davon ausgehen, dass es vielleicht noch einen Stern bald gibt, der noch weiter von der Erde entfernt ist?
Also jetzt, da man weiß, dass das so funktioniert, wird sicherlich die Suche nach Gravitationslinsen und dem, was sie zeigen, nochmal intensiviert. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, und die Astronomen wollen natürlich ein vollständiges Familienbild. Blaue Überriesen sind nur ein Teil der Sterne. Man will jetzt bestimmt auch rote Zwerge oder gelbe Sterne wie unsere Sonne sehen. Also das wird mit Sicherheit weitergehen.
Icarus griff in der griechischen Mythologie nach der Sonne und ist daraufhin abgestürzt. Der Icarus, über den Astrophysiker Michael Büker und ich gesprochen haben, das ist der am weitesten von der Erde entfernte Stern im Universum. 9,3 Milliarden Lichtjahre ist der weg.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Drei Zahlen, ein Buchstabe und eine Riesendiskussion. Ja, 219a. Es geht um den Paragraphen des Strafgesetzbuches, der das sogenannte Werbeverbot für den Abbruch von Schwangerschaften regelt. Wegen ihm wurde die Gießener Ärztin Christina Hähnel zu einer Strafe von 6.000 Euro verurteilt. Das habt ihr sicherlich mitbekommen, denn sie hatte auf ihrer Webseite über Abtreibung in ihrer Praxis geschrieben. Diese Unterscheidung zwischen was ist eigentlich Werbung und was ist Information wird vor allem gerade von den Parteien in Berlin diskutiert. Gesetzlich gibt es diese Unterscheidung aktuell nicht. Dieses Thema, es ist für alle, die nicht in der Situation sind oder waren, schwierig nachzuvollziehen. Deswegen haben wir heute mit Laura Dornheim gesprochen. Laura Dornheim ist 34 Jahre alt, Strategieberaterin, politisch aktiv für die Grünen. Sie lebt in Berlin und sie hatte vor 2,5 Jahren ihre Schwangerschaft abgebrochen. Ich wollte von ihr wissen, ganz konkret, wie es ihr damals mit der Entscheidung gegangen ist und was ihre ersten Schritte waren.
Mein allererster Schritt war aus einer Praxis, die ich davor noch nicht kannte, und ich war irgendwie so total im Schock, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte und wusste erstmal so gar nicht, wo jetzt hin mit mir.
Das heißt, beim Frauenarzt selbst wurde dir erstmal nichts an die Hand gegeben, wo du dich hinwenden kannst?
Null, gar nicht. Im Gegenteil. Ich glaube, da hieß es, na, dann machen wir noch einen Termin und stellen den Mutterpass aus. Und ich dachte mir, also es war alles so irritierend und es fühlte sich einfach an wie im ganz falschen Film. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mich jemand gefragt hat, also ob ich das denn will oder nicht.
Wie hast du selbst dann herausgefunden, wer dich gut berät in dieser Sache?
Ich bin schon ziemlich lange feministisch aktiv, deswegen wusste ich natürlich, dass es eine Vielzahl an Beratungsstellen gibt und habe das große Glück, in Berlin, also in einer Großstadt zu leben, wo es ein breites Angebot gibt. Aber trotzdem, als ich das erste Mal irgendwie gegoogelt habe, dann tauchen halt auch immer so dubiose Sachen auf, die erst so ganz einfühlsam tun, wo aber dann ganz schnell klar wird, dass den Menschen, die dahinter stecken, alles andere als an einer neutralen Beratung liegt. Also die versuchen, Frauen in solchen Situationen zu manipulieren und mit irgendwelchen Drohszenarien abzuschrecken. Genau, dann bin ich zur Pro Familia gegangen. Und von der Beratung war ich wirklich sehr, sehr beeindruckt, weil ich die komplette Zeit das Gefühl hatte, diese Beraterin versucht, sich wirklich individuell in meine Situation reinzuversetzen und mir da wirklich alles an Informationen zur Verfügung zu stellen, ohne mich auch nur einen Hauch in die eine oder andere Richtung zu beeinflussen. Da hatte ich also echt großes Glück, weil ich fand auch das schon, ich kam mir so gedemütigt vor, dass ich jetzt mit jemandem, den ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, darüber reden muss, wie es dazu gekommen ist, dass ich jetzt schwanger bin und was ich, ja, im Prinzip musste ich der meine ganzen Lebenspläne offenlegen, um sinnvoll, ja, die Situation zu schildern.
Aber da ist man behutsam mit diesen Informationen und mit dieser Öffnung deinerseits umgegangen, ja?
Genau, ich hatte da wirklich großes Glück mit der Beraterin.
Also deine Schritte waren Frauenarzt als allererstes, dann die Beratung bei Pro Familia und dann eben diese 3 Tage warten, bis der Eingriff kommt. Diese 3 Tage, die sind in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben. Wie findest du die Regelung?
Es macht mich so wütend, weil dieses Gesetz im Prinzip sagt, na, du bist eine Frau und jetzt sind da auch noch Hormone in deinem Körper, kann man ja nicht so genau wissen, ob du dich da wirklich gut entschieden hast. Also warte mal lieber noch. Wenn ich mich für ein Kind entscheide, fragt niemand 3 Tage später nochmal nach, bist du dir sicher? Und die Entscheidung ist eine viel weitreichende, da kommt ein neuer Mensch. Aber wenn ich sage, vielleicht ist es nicht die beste Situation für einen neuen Menschen auf dieser Welt, dann wird das hinterfragt. Also das ist so, ja, und es fühlt sich wirklich so eine krasse Bevormundung, so eine Gängelung, dieser ganze Prozess.
Wie hast du dich da gefühlt in den 3 Tagen?
Ich habe versucht, mich so sehr abzulenken, wie es irgendwie geht. Eine Schwangerschaft ist eine krasse Veränderung, auch schon ganz früh. Das merkt man irgendwie dem Körper und dem Kopf sowieso an. Man kann sowieso an nichts anderes denken in so einer Situation, wenn man irgendwie so eine weitreichende Entscheidung für den Rest seines und eines anderen Lebens treffen muss. Ja, und dann noch ja, gezwungen zu werden, da irgendwie jetzt abzuwarten, ich finde es einen totalen Horror.
Laura, du hast medikamentös abgetrieben. Wie sah denn die Nachsorge aus? Wie haben denn die Ärzte sich um dich gekümmert?
Es kommt extrem auf die Ärztin oder den Arzt an. Also man kriegt ja dann so eine Liste von der Beratungsstelle, obwohl es, glaube ich, auch gar nicht alle machen. Aber von Pro Familia habe ich so eine kopierte Liste gekriegt, wie so, ich kam mir vor, wie so ein bisschen auf dem Schwarzmarkt oder sowas. Und dann kann man die alle abtelefonieren und nachfragen, wer das denn wirklich macht und was es kostet, weil das dürfen alle Ärzte und Ärzte selber entscheiden. Und wer es eben nur als Operation anbietet, was ich auf keinen Fall wollte. Ich wollte keine Vollnarkose, ich wollte nicht noch mehr Kontrolle über mein Leben verlieren, sondern wer es auch medikamentös anbietet, was gerade, wenn es ganz früh ist, viel weniger belastend ist. Und ich hatte auch da wieder großes Glück, dass ich dann eben eine Ärztin gefunden habe, von der ich einfach das Gefühl hatte, sie unterstützt mich da vollkommen und versucht einfach wirklich eine bestmögliche medizinische Betreuung zu bieten, die eben auch eine gute Aufklärung, eine Vor- und Nachsorge beinhaltet. Mhm. Aber dafür gibt es eben keine Standards.
Wenn du dieses Problem irgendwie lösen könntest, was wäre dein Vorschlag? Wie müsste mit dem ganzen Thema umgegangen werden? Was wären irgendwie Lösungsansätze?
Es müsste entkriminalisiert werden. Abtreibung ist immer noch illegal, deswegen steht es im Strafgesetzbuch, da muss es raus. Ich finde es okay, dass es eine Fristenlösung gibt, weil alle Gesetze, alle medizinischen Prozeduren brauchen irgendwie Regeln. Also ich finde eine Fristenlösung okay, aber die sollte eben nicht im Strafgesetzbuch geregelt sein. Und ich finde, es muss ganz dringend Teil der medizinischen Ausbildung sein. Es ist ein gynäkologischer Eingriff, wie viele andere auch. Und dafür sollten Ärzte und Ärzte gut ausgebildet sein, damit sie dann eben auch Patientinnen da die beste Sorge bieten können.
Das ist die Haltung und die Meinung von Laura Dornheim. Die Debatte um den Paragraphen 219a, die beschäftigt die Parteien im Bundestag und die beschäftigt auch uns.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Handel mit Elfenbein, der ist illegal. Nicht immer. Es gibt auch den legalen Handel. Und da hat Großbritannien jetzt ein neues Gesetz vorgestellt. Wie das lautet, hat uns heute Anne Teppe erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Es soll das strengste Handelsverbot für Elfenbein in Europa werden. Großbritannien hat ein neues Gesetz angekündigt, bei dem auch nicht mehr mit Elfenbein aus Altbeständen gehandelt werden darf. Bis auf wenige Ausnahmen, die betreffen zum Beispiel alte Musikinstrumente. Wer gegen das Handelsverbot verstößt, muss mit Gefängnisstrafen oder hohen Geldbußen rechnen. Die EU ist einer der größten Exporteure von legalem Elfenbein, also Elfenbein, das vor 1989 erworben wurde oder von einem Elefanten stammt, der auf natürlichem Weg verstorben ist. Artenschützer kritisieren allerdings, dass jeder Handel Schlupflöcher für Wilderer bietet. Vor kurzem hatten die Präsidenten von über 30 afrikanischen Ländern gefordert, dass die EU den kompletten Elfenbeinhandel verbietet. Auch China und Hongkong haben das mittlerweile gemacht. In Großbritannien muss das Gesetz noch unterzeichnet werden. Wann es in Kraft tritt, steht noch nicht fest. Im Klimaabkommen von Paris ist vereinbart worden, die Erderwärmung auf unter 2 Grad zu begrenzen, möglichst auf nur 1,5 Grad Celsius. Im Fachmagazin Nature Climate Change schreiben Wissenschaftler, dass die 0,5 Grad weniger einen großen Unterschied machen könnten. Bei einer Klimaerwärmung um 2 Grad Celsius bliebe der Arktische Ozean laut ihren Berechnungen alle 4 Jahre im Sommer eisfrei, bei einer geringeren Erderwärmung von 1,5 Grad nur alle 40 Jahre. Eisfrei bedeutet, dass eine Fläche von weniger als 1 Million Quadratkilometern mit Eis bedeckt ist. Im bisher schlimmsten Sommer 2012 waren es in der Arktis rund 3 Millionen Quadratkilometer. Wenn das Eis der Arktis schrumpft, ist das nicht nur die Folge des Klimawandels, sondern es beschleunigt ihn auch noch. Wenn weniger Eis da ist, wird auch weniger Sonnenlicht reflektiert. Das Wasser nimmt mehr Wärme auf und die Ozeane erwärmen sich weiter. Fachleute glauben allerdings nicht, dass es noch klappt, das 1,5 Grad Klimaziel einzuhalten. In Großstädten gibt es Urban Gardening, Bienen über den Dächern und nicht wenige Menschen halten eigene Hühner in ihren Stadtgärten. Darüber schreiben Stadtentwickler der University of California im Wissenschaftsportal The Conversation. Vor 5 Jahren hielten sich 1% aller US-Haushalte Geflügel, auch in Städten. 4-mal so viele hatten damals noch vor, sich in nächster Zeit zum Beispiel Hühner anzuschaffen. Die Wissenschaftler haben sich deswegen mal angeguckt, unter welchen Bedingungen Geflügel in Städten gehalten wird. Sie warnen, anders als für professionelle Farmen gäbe es für Hobbyhühnerhalter kaum Regeln, was zum Beispiel artgerechte Haltung angehe. Nur wenige Halter wissen demnach Bescheid über Krankheiten und Impfungen. Die Hinterhofhühner werden auch für hunderte von Salmonelleninfektionen jedes Jahr verantwortlich gemacht, weil sich laut dem US-Landwirtschaftsministerium jeder 4. Halter nach dem Kontakt mit den Tieren nicht die Hände wasche. Die Forscher fordern deswegen, dass es auch für Hobbyhühnerhalter mehr Regeln gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Was sind wir eigentlich für Loser, für Nasen gegenüber Hunden? Was die alles riechen können, nicht nur entlaufene Verbrecher spüren die auf, nee, auch Schimmel in schwedischen Holzhäusern, Diabetes, Krebs oder den nahenden Tod bei uns Menschen, den sollen die ja erschnüffeln können. Jetzt will das Museum of Fine Arts in Boston einen Hund einsetzen, um Schädlinge in den Bildern und insgesamt 45.000 Kunstwerken frühzeitig zu erkennen, also um die Kunst zu retten. Pascal Fischer hat sich die Geschichte für uns genauer angeschaut. Was ist das denn für eine Spürnase?
Riley heißt dieser Hundewelpe, 5,5 Monate alt jetzt, laut Museum der erste Hund weltweit in dieser Funktion. Das ist ein Weimaraner, das ist so eine Hunderasse, grau, glattes Fell, so Schlappohren, finden viele ziemlich süß in der Redaktion und eigentlich der Hund einer Museumsmitarbeiterin. Und dann ist man im Team eben auf die Idee gekommen im Dezember, Frauchen Niki Luongo, die soll den mal auf Motten, Holzwürmer oder auch auf Pilzsporen trainieren. Die hat auch schon Polizeihunde angelernt, die Frau, weiß also, wie das geht. Und spätestens seit einer Pressekonferenz ist Riley jetzt der Star.
She will train Riley to detect pests, bugs and moths. You're not even listening to me, I can tell.
Ja, also keiner hört zu, alle bestaunen diesen Hund.
Auf Twitter gibt es auch den Hashtag Riley the Museum Dog. Die New York Times, der Boston Globe haben berichtet. Wie trainiert man bitte schön so einen Hund?
Ja, wie bei allen anderen Sachen auch. Du brauchst eine Probe. Also jetzt wäre das ein schimmeliges Gemälde in dem Fall. Dann machst du Versteckspiele, verstärkst positiv, wenn der Hund sich dieser versteckten Probe nähert, und du belohnst ihn natürlich am Ende, ja, wie in so einem lustigen Spiel, damit er Freude hat. Okay. Und Riley findet das Mottenbild und setzt sich dann da drunter, um das sozusagen anzuzeigen. Und das Museum zeigt das Training auch im Ansatz, kann man sagen, im Netz.
Wait. Free. Good boy. Yeah, that's a good boy.
Ja, braver Hund, ne? Ganz klassisch.
Da läuft er dann hin und dann markiert er es, ne, indem er sich da einfach hinsetzt. Muss man denn Riley für Schädlinge in Kunstwerken anders trainieren als, weiß ich nicht, einen Hund, der zum Beispiel nach Drogen sucht?
Nö, eigentlich nicht. Ein Hund kann da geruchsmäßig alles lernen. Das sagt der Berliner Hundetrainer Markus Bayer.
Absolut jeder Geruch. Es kommt eben drauf an, mit welchem Original ich trainiere. Ich kann jeden Geruch definieren. Hunde können bis auf Molekularebene erschnüffeln.
Ja, Hunde riechen sogar Stereo, also das heißt, die finden sofort heraus, in welcher Richtung das befallene Bild hängt in so einem großen Saal.
Das heißt, in diesem Museum in Boston, da hat man sonst nichts, was man gegen Schimmel machen kann, ja?
Ja, oder um den zu finden, nee, doch, sagt Museumschefin Katie Gatchell. Man lagert ja schon Bilder in Quarantäne aus, man hat da andere Techniken, aber Riley ist jetzt sozusagen ein weiterer, ja, Prüfmechanismus. Nichtsdestotrotz natürlich erstmal ein Testlauf.
Ist Rileys Hundenase denn besonders gut dafür, das aufzuspüren? Oder vielleicht die Rasse Weimaraner, sind das Top-Schnüffler?
Ja, erstmal sind natürlich alle Hunde bessere Schnüffler als wir Menschen, aber die Rasse spielt natürlich schon eine Rolle, sagt Markus Bayer.
Ganz egal ist es nicht. Je länger die Nase des Hundes, desto mehr geruchsverarbeitende Sensorik kann ich zur Verfügung stellen. Langschnauzen bei den Hunden haben bis zu 220 Millionen Geruchszellen.
Ja, nur mal so zum Vergleich. Wir Menschen haben nur 5 Millionen Geruchszellen.
Beeindruckend. Riley ist ja ein Welpe, also ist er noch relativ jung. Kann man das dann besser trainieren, wenn die Hunde jünger sind?
Ja und nein. Junge Hunde sind erstmal lernfähiger als alte, aber natürlich auch schneller abgelenkt, ne, von so Vögelchen draußen und so weiter, wie junge Menschen. Im Welpentraining geht es eigentlich auch eher erstmal um Folgsamkeit, und dieses schwierige, konzentrierte Schnüffeln kommt erst später.
Und wie lange braucht man da so für die Kunst- und Mottenausbildung?
Seinen Abschluss hatte der mit 3,5 Monaten, der Riley. Hundetrainer Markus Bayer sagt, mindestens einen Monat, je nach Hund auch länger. In Köln gibt es eine Firma PS Gebäudetechnik, und der Chef Michael Schmidt, der hat seine Hündin Luna auf Schimmel ausbilden lassen, und der hat mir erzählt, das dauerte wirklich ein Jahr lang, und das ist auch so die Zeitspanne für zum Beispiel gute Polizeihunde.
Das ist beeindruckend. Erstens, was du weißt, und zweitens, wie du auch den Hund nachvollziehen kannst, dass er dann aufs Vögelchen gerne will. Hund Riley soll in Boston im Museum of Fine Arts Kunstwerke finden, die von Motten, Holzwürmern und Schimmel befallen sind.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.